Rein in die dritte EM-Woche. Es wird ernst. Der Europameister Italien ist schon raus. England zittert sich zum Viertelfinale. Ja, und die Spanier geraten gegen Georgien kurz mal in Schockstarre, sind letztlich aber doch sehr souverän weiter und treffen am Freitag nun auf Deutschland. An meiner Seite ist heute wieder Florian Dietrich. Hallo Florian.
Moin Caro, und bodenlos, dass die Engländer es mit dieser Performance ins Viertelfinale geschafft haben. Ich dachte, ich gucke nicht richtig, als Bellingham da den Ausgleich macht.
Ja, die hatten echt mehr Glück als Verstand. Es ist eine Unverschämtheit.
Aber war auch ein richtig schöner Treffer. Das muss man der Fairness halber auch sagen. Jetzt aber zum kommenden deutschen Gegner. Espanyol und Willy Sanyol stehen heute thematisch auf der Karte. Kicker-Reporter Jim Decker hat die Spanier gestern im Stadion gegen Georgien erlebt und ist heute bei uns. Moin.
Hallo zusammen.
Jim, als erstes vielleicht, die große Überraschung ist ja ausgeblieben, ne? Wie hast du die Georgier und deren Fans gestern nach der Niederlage denn erlebt? Sie haben ja trotzdem, muss man sagen, viel erreicht bei diesem Turnier.
Ja, die Georgier waren trotzdem ein bisschen geknickt, kann man sagen, weil sie dann doch ja eine Zeit lang daran riechen konnten, wie das ist, vielleicht Spanien da noch richtig in Bedrängnis zu bringen. Das Stadion in Köln war ja auch überwiegend mit georgischen Fans gefüllt. Man kann das an einem Mittelkreis immer ganz gut sehen. Bis wohin gehen noch Fans vom einen, bis wohin noch die Fans vom anderen Team. Es waren deutlich mehr Georgier da, die auch ganz schön laut waren. Die sind dann am Ende, als das 3-1 und das 4-1 gefallen sind, ja ein bisschen geknickt, schon 5 Minuten vorher abgedampft und waren dann doch ein bisschen enttäuscht. Insgesamt kann man aber sagen, dass die Spieler und auch die Fans sich wirklich blendend verkauft haben bei diesem Turnier. Auch wenn es natürlich so war, dass Spanien schon sehr, sehr übermächtig war, hat Georgien das Spiel ziemlich lange, ja zumindest offen gehalten und den Gedanken am Leben erhalten, dass man ja vielleicht mit einem Vorstoß doch nochmal den Ausgleich schaffen kann.
Also bei den Georgiern ist ja in den letzten Monaten und Jahren eine ganze Menge gewachsen. Und sie haben ja auch mit Torwart Mamardashvili, Mittelfeldspieler Tsitaishvili und dem Stürmer Kvaratskhelia junge Spieler, auf die sie bauen können. Wie kann denn der Hype nach dem Turnier jetzt weitergehen und sich entwickeln, auch im Hinblick auf die WM-Quali für 2026?
Also, dass die Georgier einige junge, sehr vielversprechende Spieler haben, das war zu sehen. Sie haben ja gerade im Spiel nach vorne, auch wenn das natürlich immer so ein bisschen rudimentär war, schon bewiesen, dass sie da mit Tempo gingen. Man hat immer ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn die Georgier den Ball haben, dann haben sie Bock, erstmal 3 Spaniern den Ball zwischen die Beine durchzuschieben. Das muss man sich erstmal trauen. Das ist eine ganz coole Mentalität. Die hatten irgendwie Bock zu zocken, auch wenn man natürlich gesehen hat, dass dann da doch ziemlich viel fehlt, um auch irgendwie so ansatzweise mit Spanien mitzuhalten. Aber die hatten eine ganz gute Mischung, würde ich sagen. Ein paar alte Haudegen dabei. Aber dann, du hast es angesprochen, der Torhüter hat es ja wirklich überragend gemacht und die davor Schlimmerem bewahrt. Und auch nach vorne eben immer wieder diese Nadelstiche versucht. Immerhin zu dem spanischen Eigentor hat es ja dann auch gereicht. Also da können die Georgier hoffen, dass sich um diese Leute, die ja alle so 22, 23 Jahre alt sind, dass man da vielleicht jetzt die nächsten Jahre ein bisschen was aufbauen kann. Vor allen Dingen, wenn dann vielleicht der ein oder andere noch nachkommt, der da sich auch ein bisschen einfügt in diesen neuen Stil. Und klar ist natürlich auch, dass das in Georgien jetzt nochmal einen Schub gibt. Die Bilder sind im Internet ja auch umgegangen, dass in Tiflis da großes Public Viewing gab, wo sich zigtausende versammelt haben, um ihren Jungs zuzugucken. Also das macht ja bestimmt auch was dann mit dem Land. Und von daher gut möglich, dass das erstmal nicht die letzte Turnierteilnahme war von Georgien.
Ja, dann lass uns doch mal über die Spanier reden. Spanien hat sehr viel Druck gemacht in dem Spiel. Trotzdem sind die Georgier, du hast es eben schon gesagt, in Führung gegangen durch dieses Eigentor der Spanier. Kannst du erklären, was da aus Spaniens Sicht sozusagen schiefgelaufen ist in dieser Situation?
Die haben sich von der Hektik anstecken lassen, würde ich sagen. Georgien hat sich auf dieses Einschnüren, dieses feine Netz von Pässen, die die Spanier da versucht haben aufzuziehen, gar nicht anstecken lassen, sondern einfach Chaos gestiftet. Schnelle Bälle nach vorne, auch ehrlich gesagt nicht mal im eigenen Abwehrdrittel versucht, einen richtigen Aufbau hinzulegen, sondern den Ball rausgedroschen irgendwie nach vorne. Und irgendwie hat Spanien sich davon total anstecken lassen, sodass es dann eben schon ein paar Situationen gab. Ich meine, es gab ja auch eine Situation, wo Unai Simon, der Torhüter, weit vorm Tor stand, es dann Ballverlust gab und mehr oder weniger ja per Fernschuss fast der nächste Treffer für Georgien im Raum stand. Also es war ja nicht so, dass sie gar keine Möglichkeiten mehr hatten. Spanien hat sich davon ja beeindrucken lassen, muss man so sagen. Sie haben eine Zeit gebraucht und vielleicht auch ein bisschen die Halbzeit, um dann sich so wieder zu sammeln und dann halt ihr berühmtes Kurzpassspiel aufzuziehen und dann letztendlich die Georgier sich zurechtzulegen, die dann auch natürlich individuell nicht die Klasse haben, um gegen einen Nico Williams oder einen Lamine Yamal dagegen zu halten. Auch Fabian, der Mittelfeldregisseur, also die sind dann eben schon 2 Klassen besser individuell besetzt und das hat sich dann auch letztendlich durchgesetzt.
Welche Ansätze kann das deutsche Team aus dem georgischen Spiel gegen Spanien fürs Viertelfinale vielleicht mitnehmen?
Chaos stiften. Ja, Chaos stiften ist auf jeden Fall eine gute Idee. Lass sie nicht ihr Spiel aufziehen, sondern bring sie aus der Bahn. Und dann ist auch ganz klar, mit schnellen Gegenstößen ist Spanien verwundbar. Also es gab Kontersituationen mehr als eine Handvoll für Georgien, die so gut waren, dass man sagen muss, wenn da Musiala oder Sané oder Wirtz oder Havertz gestanden hätten, dann hätte es damit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im spanischen Tor nochmal geklingelt. Also die Räume waren durchaus da, Spanien stand sehr hoch, dann letztendlich, weil sie es sich auch leisten konnten, aber die Räume waren eben da und ich glaube ehrlich gesagt, dass für Deutschland das fast ein wenig Hoffnung machen darf. Ich meine, die Georgier haben Spanien als bestes Team im Turnier bezeichnet, die Spanier bezeichnen sich aber auch selber so und finden, dass sie die Besten sind, aus gutem Grund, wie man gesehen hat. Womöglich ist dieser Stil, sich dann ein bisschen den Spaniern den Ball zu geben und mal richtig schön dieses georgische Konterspiel aufzuziehen, nur vielleicht noch in ein bisschen mehr individueller Klasse, für Deutschland gar nicht so schlecht.
Cucurella, der fehlte öfter hinten auf seiner Seite, um abzusichern, ist mir zumindest aufgefallen. So ist ja zum Beispiel auch das Gegentor gefallen. Ist er eine mögliche Schwachstelle, um die Spanier dann möglicherweise zu überwinden? Was glaubst du?
Ja, möglicherweise. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Spanier haben womöglich Georgien, ich will nicht sagen, nicht mehr ganz ernst genommen, aber sind vielleicht schon ein bisschen leichter daran gegangen, als wenn sie jetzt Deutschland gegen sich haben. Also Georgien stand mehr oder weniger mit 8 Leuten vorm eigenen Strafraum. Das bedarf natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Personal, um das zu knacken. Das haben die Spanier dann versucht, indem sie eigentlich hinten nur noch mit den beiden Innenverteidigern abgesichert haben und dann die Außenverteidiger eben vorne mit versucht haben, irgendwie durch diese 5+3 Mauer durchzukommen. Das wird gegen Deutschland sicherlich ein bisschen dosierter sein, auch von den Spaniern. Also die sind ja nicht doof, die werden wissen, dass sie ihre Flügel dann ein bisschen anders aufstellen müssen. Aber vom Grundprinzip her ist das genau das, wie man Spanien bekommen kann, dass die manchmal sich in ihrem eigenen Angriffsnetz verheddern. Das haben die Georgier ganz gut gezeigt.
Der eine 16, der andere 21, das sind Lamine Jamal und Nico Williams, das sind die jungen Wilden, du hast beide auch schon vorhin angesprochen. Könntest du noch mal ein bisschen genauer auf die eingehen? Was hast du im Stadion live beobachten können? Was sind deren Stärken?
Die können unheimlich gut fummeln, das muss man einfach sagen.
kannst du vielleicht dribbeln sagen?
Ja, die lassen halt auch mal 3 Leute stehen und kommen dann trotzdem dahin, ja. Das machen die mit links und die haben aber auch ein gutes Verständnis, muss man sagen. Das sind keine Solokünstler, die können die Leute um sich herum eben auch schon dafür benutzen. Die wurden gestern nach dem Spiel so ein bisschen gefragt, wer eigentlich das bessere Offensivduo sei, Musiala oder Wirtz, Williams oder Jamal. Die waren sich natürlich sicher, sie sind das bessere Duo, auch weil sie sich privat sehr, sehr gut verstehen, Nico Williams und Lamine Jamal. Den Beweis müssen sie jetzt erstmal noch erbringen. Die anderen beiden können, glaube ich, auch ganz gut miteinander. Da bin ich mal gespannt.
Also wir halten fest, die beiden können gut fummeln und lassen niemanden stehen.
So ist es.
Die lassen nichts anbrennen, ja.
Dann schauen wir doch mal mit viel Spannung, Vorfreude, aber auch etwas Angst als Deutsche auf dieses Spiel am Freitag und hoffen, dass sie nicht ins Fummeln kommen oder dass zumindest unsere Youngstars Musiala und Wirtz viel fummeln können. Danken dir, Jim, erstmal für deine Zeit.
Ich bin ganz gespannt, wer sich da durchfummelt.
10 Jahre ist sie her, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Mats Hummels hat keine Zukunft beim BVB, das ist seit einigen Wochen offiziell. Doch sein neuer Verein könnte gar nicht so weit von Dortmund entfernt sein, denn der deutsche Meister Bayer Leverkusen beschäftigt sich wohl mit Hummels. Er könnte der Ersatz für den wechselwilligen Jonathan Tah werden, der ja zum FC Bayern gehen möchte. Hummels passt sehr gut in das Profil der Leverkusener und ist seit heute ablösefrei und vereinslos auf dem Markt.
Fabian Rehse ist Berlins Fußballer des Jahres. Der Hertha-Fanliebling setzte sich dabei gegen die Unioner Frederik Grönno und Christopher Trimmel durch. An der Online-Abstimmung, die der Berliner Fußballverband seit 2011 gemeinsam mit der Zeitschrift Fußballwoche und der Deutschen Klassenlotterie Berlin durchführt, nahmen mehr als 15.000 Menschen teil. Trainer bzw. Trainerin der Saison 2023-24 ist Aileen Pöse von der Frauenmannschaft des 1. FC Union. Pöse führte Union mit dem Double aus Regionalligameisterschaft und dem Gewinn des Politan-Pokals zu einer Rekordsaison. Gekrönt wurde die Spielzeit durch den Aufstieg in die 2. Frauenfußball-Bundesliga.
Ja, wir haben uns schon über England entrüstet, genauso wie jeder Fußballexperte im deutschen und wahrscheinlich auch europäischen Fernsehen. Sprechen wir doch mal mit einem, der es uns vielleicht erklären kann. Thomas Böker ist unser England- und Premier League-Experte vom Kicker. Hallo, lieber Thomas.
Hallo zusammen.
Warum tut Southgate uns und den Engländern ja auch das alles an? Was ist das für eine Taktik oder Spielidee? Hast du es im Gegensatz zu allen anderen rausgefunden und kannst es uns jetzt erklären?
Nee, ehrlicherweise nicht. Ich war gestern wieder auf Schalke und ich habe jetzt alle 4 Spiele bisher der Engländer gesehen. Und im Stadion hat man halt auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Und es ist tatsächlich so, dass diese Spielidee nicht wirklich zu erkennen ist, was sowieso schon schlecht ist, was aber noch schlechter ist, wenn man so einen Kader zur Verfügung hat wie er. Wenn jemand den Ball dort hat, der weiß nicht, wo er hinspielen soll. Das liegt aber auch daran, dass die anderen nicht wissen, was für Laufwege, was für Passwege, was überhaupt in irgendeiner Form einstudiert ist. Da gibt es 1-2 Varianten, die tauchen mal auf. Ansonsten ist der den Ball hat, da ziemlich hilflos. Bei Southgate wundert mich, der greift nicht ein. Der steht da am Rand oder sitzt, so berät sich mal mit seinem Assistenten hier und da mal einen Spielerwechsel. Aber so das Grundlegende geändert wird, indem er ein sichtbares und wirksames Coaching betreibt, das vermisse ich halt. Er gilt eben als übervorsichtig. Das ist nun mal sein Naturell. Also die Frage ist, ob das sowas dann kompatibel ist mit so einer Mannschaft.
Er hat da ja einen brutal guten Kader mit individueller Klasse zur Verfügung. Warum kann er denn diese ganzen Einzelstreicher nicht zu einem großen Orchester zusammenschweißen? Das hat ja vorher 8 Jahre lang auch geklappt eigentlich.
Ja, mal mehr, mal weniger hat es geklappt. Man muss sagen, er hat die halt übernommen, die Mannschaft, als sie 2016 am Boden lag. Erstmal, weil sie gerade bei der EM gegen Island ausgeschieden waren. Dann kam er nicht direkt Southgate. Da war dann noch Harry Redknapp dazwischen. Da war riesiges Chaos im Verband. So, und dann hat er wirklich etwas daraus geformt. Bei der WM 2018 Platz 4, EM das Finale erreicht, WM 22 gegen Frankreich ausgeschieden. Das kann alles passieren und am Strich sind das auch gute Bilanzen. Das Problem ist nur, mittlerweile ist diese Mannschaft in einem Prozess, wo man sagt, das muss jetzt mal zu einem Titel führen. Und selbst wenn es nicht zu einem Titel führt, da spielen ja noch andere gute Mannschaften mit bei der EM. Aber dann will man zumindest mal eine spielerische Entwicklung sehen. Da war man schon mal auf einem besseren Weg. Aber es ist halt alles immer von dieser Vorsicht geprägt. Das ist zu wenig. Und gestern waren es eben 2 tolle Einzelmomente. Bellingham sowieso und dann Kane auch in der Verlängerung.
Jetzt kommt ja die Schweiz. Die haben sehr starke Leistungen gegen Deutschland und Italien gezeigt. Kann das jetzt die Endstation für die Engländer sein? Oder hat Bellingham Fallrückzieher genug Strom für eine Wiederbelebung geliefert?
Ja, letzteres sollte man meinen. Wenn nicht so eine Initialzündung wirkt, was dann? Also erstmal der Moment, ganz spät in der Nachspielzeit, vor dem Turnier ausgerettet, dann so ein Traumtor. Also viel mehr kann eigentlich nicht zusammenkommen, um eine Mannschaft zu wecken, weil die sind halt in so einer Lethargie, die schlafen bald ein und die Zuschauer gleich mit. Es wird seit 4 Spielen nicht besser. Und wenn man die bisherigen Leistungen sieht von beiden Mannschaften, dann hat sich die Favoritenrolle mittlerweile, glaube ich, so gedreht, dass man sagen würde, die Schweiz ist da im Vorteil. Wir haben das Potenzial jetzt mehrfach angesprochen. Dieses Potenzial ist ja da bei den Engländern. Da sind solche Spieler wie Foden, wie Bellingham, wie Kane, wie Palmer, wenn er denn mal spielen darf, was er unverständlicherweise kaum tun darf, da sind die auch nicht zu shoppen und ich glaube auch nicht von der Schweiz. Der Moment war jetzt gestern da, der so eine Wende bringen kann im Turnier. Wir hatten den 2006 mit Odonkor und Neville. Wir hatten ihn jetzt vielleicht so ein bisschen in kleinerer Form mit Füllkrug gegen die Schweiz. Und vielleicht war das jetzt der Bellingham-Moment bei den Engländern. Aber inwiefern sie diese ganze Herangehensweise inklusive Trainer jetzt ändern, bin ich skeptisch, ob das jetzt dann auf einmal zum großen Feuerwerk führt.
Da gab es ja auch mal so einen Großmoment, um deine Momentaufnahmen mal zu ergänzen.
So, ja, gegen Schweden. Ja, jetzt, ja, das stimmt.
Auch mit einem Traumtor. Aber hat nicht viel gebracht, sind ja trotzdem rausgeflogen.
Nicht immer funktioniert so ein Moment nachhaltig. Deswegen bin ich da auch bei den Engländern etwas skeptisch. Und trotzdem schließe ich nicht aus, dass die besagten Spieler immer wieder solche Momente abrufen können. Und dann kann England sogar noch viel weiterkommen, als nur die Schweiz auszuhauen. Auch wenn die bisherigen Leistungen insgesamt darauf nicht unbedingt schließen lassen.
Dann erstmal vielen Dank, Thomas, für deine Einschätzung.
Ja, danke auch.
Hoffen wir alle für uns, dass England die Wende schafft und das ein bisschen attraktiver gestalten kann. Es war eine volle Folge heute. Wir sind durch, wünschen euch viel Spaß mit den nächsten Achtelfinalpartien heute Abend. Um 18 Uhr trifft Frankreich auf Belgien und um 21 Uhr spielt Portugal gegen Slowenien. Flo, was tippst du?
Ich sag Belgien-Frankreich, enge Kiste, 2-1 für Belgien und ich sage, oder vielleicht auch 3-2, vielleicht wird es eine torreiche Partie. Und bei Portugal-Slowenien sage ich ganz klar 2-0 Portugal. Die machen das. Und du?
Ich sag, Frankreich gewinnt, aber erst in der Verlängerung. 2-1 und Portugal 3-0.
Bei Portugal und Slowenien sind wir uns ja schon mal einig. Dann könnt ihr das alles in der Kicker-App im Live-Ticker verfolgen. Alle Updates zur EM gibt's natürlich auch bei uns, angereichert mit vielen verschiedenen Infos. Und damit sagen wir tschüss, lasst euch gut gehen.
Tschüss. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 12.30 Uhr.
Lasst uns doch gerne ein Abo da, wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt.